Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Ich bin zurück aus dem Urlaub von einer karibischen Tropeninsel, wo Kinder ab 14 Jahren arbeiten müssen, wo nur die Reichen wählen dürfen und wo direkt neben dem Zirkus das Staatsgefängnis steht. Mit anderen Worten, ich habe Stunden um Stunden mit Tropico 6 verbracht und werde heute über dieses Spiel sprechen. Allerdings nicht alleine, denn ein weiteres Mal ist bei dieser Wertschätzung mit dabei der liebe Sebastian. Hallo Sebastian.
Hallo lieber Dom und herzlich willkommen zurück in der ersten Welt. Ich hoffe, dein Bananenrepublik-Simulator-Ausflug hat dir Spaß gemacht.
Ja, es war ein sehr wechselreiches Erlebnis. Ich habe viel gelacht, ich habe noch mehr geweint eigentlich. Und warum, das hoffe ich dann heute so ein bisschen erklären zu können. Aber ich bin wieder da und ich freue mich jetzt wirklich, mich über dieses Spiel austauschen zu können, was mich wirklich jetzt lange, lange beschäftigt hat und wo ich bis zuletzt nicht so ganz sicher wusste, wie ich das in dieser Wertschätzung jetzt verpacken soll.
Okay, entwickelt ist das Ding ja nicht von den Originalentwicklern, sondern jetzt unter der Führung von, das dürfte THQ Nordic sein, ne? Die machen doch inzwischen alles, was in Deutschland hergestellt wird. Jedenfalls kommt das aus Deutschland, das Spiel, von Limbic Entertainment.
Genau, zum ersten Mal ist Limbic Entertainment dran. Und kann ich aber direkt sagen, ich habe auch einige der Vorgängerteile gespielt, es fühlt sich immer noch genauso an wie ein Tropico. Also wer dieses Spiel, diese Spielreihe nicht vor Augen hat, kann man ganz einfach zusammenfassen, eine Aufbau Simulation, die eher zu den oberflächlich leichtherzigeren gehört, also nicht oberflächlich von der Komplexität, sondern eher von dem Humor, der da überall ausgestrahlt wird, und man ist quasi der Anführer oder der Verwalter einer tropischen Insel, eines Inselstaates, und den muss man durch vier neuzeitliche Epochen führen. Also es beginnt im Zweiten Weltkrieg und dann endet man quasi in der Moderne. Genau, das ist so die Spielidee von Tropico.
Und im Spielverlauf werden einem ja auch irgendwie drei mehr oder weniger Fahrtrichtungen angeboten, in welche Richtung man seine Spielwelt langfristig entwickeln will, nicht wahr?
Ach, ist das so? Ich weiß gar nicht.
Ich dachte, drei, das ist etwas, das ja. Hätte ich, dass man entweder so zum Touristenparadies werden kann, oder ich weiß nicht, ob das an Szenarien hängt. Ich hatte mir da so ein Video angeschaut, dass man Atomwaffen bauen kann und so eine Art Schurkenstaat wird. Oder noch irgendwas?
Also die drei, die kann ich nicht so richtig festmachen, woran sich die vielleicht aufhängt. Aber ich kann auf die auf jeden Fall sagen und auch allen, die sich dafür interessieren, wie dieser Teil geworden ist. Ich habe das Gefühl, es gab noch nie so viele Möglichkeiten, ein Spiel zu gewinnen oder den eigenen Inselstaat zu gestalten wie in Tropico 6. Die Idee ist es halt von diesem Spiel, dass man quasi immer wieder gewählt wird, also dass die Bevölkerung einen liebt, und das ist so das Wichtigste, auch der größte Unterschied zu vergleichbaren Spielen wie in Anno zum Beispiel. Allerdings, wie man das macht, das ist völlig einem selbst überlassen, und dann kann man eben so Dinge machen wie, man macht einen Inselstaat, in dem alle Menschen, die religiös sind, super zufrieden sind, dass man sich nur auf die konzentriert, das heißt, man errichtet überall Kathedralen, man schreibt in die Verfassung, dass nur Leute, die irgendwie in der Kirche arbeiten, wählen dürfen, all solche Dinge, oder man macht einen schwerindustriellen Inselstaat und errichtet überall Fabriken und gibt nur den Arbeitern Wahlrechte und so weiter. Also die Möglichkeiten gibt es alle. Aber wie die drei da reinkommt, das kann ich, glaube ich, gar nicht zuordnen.
Ich glaube, das hatte mit dem Szenario zu tun, wo ich mir das Video angeschaut habe. Ich habe das gehalten für den klassischen Spielverlauf, aber das war dann wahrscheinlich eher so eine sehr willkürliche Vorgabe. Dann vergiss das und informieren wir unsere Zuhörer lieber darüber, dass es eins dieser Aufbauspiele ist, wo man einen Spielcharakter hat, wo man eben nicht diese göttliche Identität des Planers ist, ja, dieser allmächtige Mauszeiger, sondern man erstellt sich einen Typen. Ein Diktator,
genau.
Den Präsidente oder die Präsidente.
Genau, beide Geschlechter stehen zur Auswahl. Man erstellt diesen Charakter. Allerdings, und das ist so ein Unterschied, den Leute bemerken werden, die das Vorgängerspiel gespielt haben, diese Möglichkeit, sich einen Charakter zu schaffen, der dann so der eigene stellvertretende Manneken in dieser Spielwelt ist, die wurden extrem eingeschränkt. Also vorher gab es eine ganze Dynastie, die dieser Präsident haben konnte. Also der hatte dann auch Kinder und die konnte man an Universitäten schicken und so weiter. Und der Präsident selbst hat auch unterschiedliche Charakterzüge entwickelt, die dann seine Aura oder seine Ausstrahlung und sein Wirken auf der Insel beeinflusst haben. Jetzt ist es allerdings ziemlich eingestampft und eingeklopft worden. Jetzt hat man nur noch diesen El Presidente ohne Dynastie. Den kann man vor Spielbeginn so ein bisschen einkleiden. Das sind aber auch nur optische Spielereien. Also man kann dem ganz normalen, klassischen so einen Militäranzug geben, wie so ein Fidel Castro, oder man kann ihn auch einen Piratenanzug geben, halt einfach so Spielereien. Man kann ihm allerdings auch Charakterwerte geben oder vielmehr eine Charaktereigenschaft, und die beeinflusst so ein bisschen das Spiel, den Spielverlauf. Also das kann man sich vorstellen wie so eine Erweiterung des Schwierigkeitsgrades. Man kann ihn zum Beispiel zu einem Pyromanen machen, und das bedeutet, immer wenn er durch die Stadt spaziert, besteht so eine 10%ige Chance, dass die Gebäude einfach zufällig in Flammen aufgehen. So. Also das ist halt so, das ist so eine Spielerei, mit der man sich selber so ein bisschen schwierig macht. Oder man kann ihn auch zu einem 3D-Wunderkind machen. Das so heißt die Charaktereigenschaft. Das bedeutet, dass alle Lager eine erhöhte Lagerkapazität haben. Also das sind so kleine Tweaks, so, mit denen man das Spielerlebnis ein bisschen individualisieren kann. Aber das stellt man einmal fest und dann ändert sich daran im gesamten Spielverlauf nichts mehr. Also der El Presidente ist in diesem Spiel bis auf eine Ausnahme, die ich dann noch gleich ansprechen werde, eigentlich nur sowas wie ein Schwierigkeitsgradregler. So.
Genau. Okay. In meiner geringen Erfahrung mit der Spielerei, ich glaube, Tropico 4 hatte ich mal länger gespielt, war das für mich schon irgendwie ziemlich ungewöhnlich. Zwar jetzt auch nicht der dominante Faktor im Spiel, aber die Tatsache, dass eben, wenn irgendeine Baustelle schnell fertiggestellt werden muss, ein Bauprojekt, dass ich dann einfach mit dem Präsidenten in die Limousine steige, dahin fahre und dann war man aus, zack, 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 und dann geht das viel schneller. Und das finde ich irgendwie total lustig. Das ist, geht in keinem anderen Spiel.
Ja, das ist schon ganz lustig. In dem Teil jetzt kommt auch wieder ein Feature zurück, den, glaube ich, Fans darüber werden sie sich sehr freuen. Und zwar die Reden des Präsidenten, also jedes Mal alle 10 Jahre sind, glaube ich, die Wiederwahlen und dann hat man die Möglichkeit, als Präsidentin eine Wahl zu schreiben und zu halten und dann kann man so einzelne Faktoren dieser Rede kann man dann beeinflussen und sagen, der soll jetzt eine Rede halten über die mangelnden Krankenhäuser in der Stadt, dass er dessen sich bewusst ist und er soll versprechen, dass es in Zukunft mehr davon gibt. Außerdem soll er die Alliierten als Supermacht loben und vielleicht noch am Ende noch, keine Ahnung, sich entschuldigen bei einer der Fraktionen, bei den Kapitalisten oder bei den Kommunisten, dass er die schlecht behandelt hat. So. Und diese Rede kann man halten und dann beobachten, ob die Leute das toll fanden oder nicht. Und dann geht diese Wählerbestätigung hoch oder runter. Also dort tritt er tatsächlich dann als Charakter auch nochmal auf.
Und ist es auch vertont?
Es ist vertont. Ich habe die deutsche Sprachausgabe vor allem gespielt. Das ist halt so eine Stimme, die erinnert so ein bisschen an so einen kratzigen Bud Spencer. Das ist schon lustig. Also es ist halt einfach so ein bisschen platt so und irgendwann hat man sich auch dran satt gehört. Aber es ist schon lustig, auch wenn man ihn manchmal anklickt und er läuft dann da so rum zwischen den Gebäuden und zwischen den Slums und dann sagt er so, ich habe den besten Job der Welt. So. Und das ist schon ein bisschen lustig so. Aber auch das, irgendwann nutzt er sich ab. Also für mich zumindest ist das dann nicht mehr witzig, sondern man denkt sich dann so, ach, das kann ich jetzt wieder nicht abbrechen, diese Sprachausgabe. So.
Okay, dann lass uns doch erstmal einen Schritt zurücktreten und irgendwie das Gameplay des Spiels beschreiben, weil es ist ja im Herzen schon ein eher klassisches Aufbaustrategiespiel, vergleichbar mit einem Anno vielleicht oder einem SimCity. Man plant da halt seine kleine Inselrepublik und legt Straßen an, setzt Fabriken, Häuser, Farmen in die Welt. Wie entwickelten sich das so?
Genau, also im Grunde hast du es schon so beschrieben, also es geht darum, eine Inselstadt aufzubauen. Der treibende Faktor ist aber meiner Einschätzung nach nicht so wie in Anno zum Beispiel, dass man sich wirklich darauf konzentriert, die wichtigsten Ressourcen selber zu produzieren und zu exportieren, sondern eigentlich ist der wichtigste Faktor die Wählerzustimmung, wie gesagt. Man muss immer darauf achten, dass die Leute einen toll finden. Und diese Leute setzen sich je nach Epoche, in der man sich befindet, aus unterschiedlichen Fraktionen zusammen. Also es gibt dann zum Beispiel die Umwelthippies, es gibt die Industriellen, es gibt die Militaristen und die kommen ständig mit Forderungen. Und diese Forderungen sind ganz oft geknüpft an Gebäude. Dann sagen zum Beispiel die Militaristen, bau doch mal eine Kaserne oder die Umwelthippies sagen, bau doch mal einen großen Park. Und diese Anfragen bestimmen ganz maßgeblich, wie sich die eigene Stadt entwickelt. Also nach welchen Anfragen man sich richtet, so wird dann auch das eigene Stadtbild geprägt. Man muss trotzdem eine Industrie errichten, also man muss trotzdem gucken auf der Insel oder auch auf mehreren Inseln, das ist ein neues Feature. Es gibt mehrere Inseln, die man jetzt bauen kann, was da gut wächst. Dann kann man da relativ komfortabel schauen, okay, hier wächst Kakao gut, hier wächst Tabak gut, baut dann dort die Industrie. Aber die ist eigentlich vor allem da, um dann Geld zu verdienen. Also alles, was man produziert und nicht selber verbraucht, wird automatisch zum Hafen gebracht und automatisch exportiert. Man kann dann noch Handelsrouten festlegen und all den Kram, aber es wird grundsätzlich immer alles exportiert und so kommt das Geld rein. Also der Fokus ist schon verschoben auf diese Wählerzustimmung und weniger zu dieser wirklich Industrie. So. Also das ist nicht so wichtig, funktionierende und komplexe Warenkreisläufe zu errichten.
Was bedeutet das denn spielerisch, wenn jemand dir so ein Versprechen abbringt? Ist es dann eine Art Quest? Läuft dann ein Timer?
Genau, also es gibt manchmal Timer-Quests und manchmal die da ewig rumstehen und die werden dann eingeblendet. Das kann auch sein, wenn du sie eben annimmst, dass du von mehreren Fraktionen mehrere Quests hast und dann sind das, wie gesagt, klassischerweise immer baue folgende Gebäude oder errichte eine Handelsroute mit und die lenken dich so ein bisschen durch das Spiel und wenn du die angenommen und auch erfüllt hast, dann kriegst du Geldboni oder die Zustimmung innerhalb dieser Fraktion steigt, all solche Dinge. Das ist eigentlich auch eine schöne Idee für die Leute, die es mögen, Ich habe aber immer wieder gemerkt, dass die KI nicht sonderlich kontextsensitiv ist. Das bedeutet, es passiert öfter mal, dass ich beispielsweise ein richtig, richtig teures Militär vorbaue, das eben dazu dient, meine Siedlung zu verteidigen, wenn mal der seltene Kriegsfall eintritt. Und es ist wirklich richtig teures Gebäude. Und dann habe ich das gebaut und dann kommt eine Minute später eine Anfrage von einem Militaristen: Hey, wir fänden es echt toll, wenn du Militär vorbauen würdest. Und das ist so eine Ausgabe, die kann ich mir gar nicht leisten in dem Moment. Und das ist halt so ein bisschen ärgerlich, weil das macht auch auf einer logischen Ebene gar keinen Sinn. Und dann musst du das ablehnen und dann verlierst du direkt so Zustimmungspunkte bei denen. Und das ist so, genau, und das sind so Momente, wo ich mir dann echt denke, also entweder ist es zu leicht, weil sie wirklich nur wollen, bau ein Gebäude und dann machst du das halt einfach, oder es ist quasi nicht erfüllbar, weil du nicht das Geld gerade hast oder es wirklich absolut nicht gerade in deine Pläne reinpasst, sowas zu bauen.
Ach, witzig. Und du musst dich ja teilweise auch entscheiden, welchen Bittsteller du den Wunsch erfüllst, und du musst den anderen auf jeden Fall vor den Kopf stoßen, sagen wir mal industriell versus religiöse.
Genau, also diese Fraktionen, das werden auch, wie gesagt, im Laufe des voranschreitenden Spiels immer mehr. Die spielen sich oft gegeneinander aus und oft kommt es auch zu Anfragen, gleichzeitigen Anfragen, dass zum Beispiel die Leute von der Kirche sagen, bau mal eine große Kirche, und gleichzeitig sagen die Militaristen, wir fänden es aber viel besser, wenn du noch eine Kaserne bauen würdest, und dann musst du dich entscheiden, und auch die Langzeitwirkung der Gebäude beeinflussen die Leute, die dort leben. Also wenn du ganz viele Kirchen gebaut hast, dann werden die Leute, die eigentlich Fans von den Militärs sind, das richtig doof finden und auch ohne gestellte Forderungen ihre Zustimmung verringern. Und dann kommen eben so Spielelemente rein, die es eben wirklich nur in Tropico gibt, wo du dann sagen kannst, okay, wer ist denn der Anführer von den Militaristen, die mich da so überhaupt nicht mögen? Den suche ich mir raus und den besteche ich dann oder den bringe ich um. So, und damit kann man quasi ganz aktiv versuchen, in diese Wahlprognosen nochmal einzugreifen, indem man so Schlüsselfiguren eliminiert.
Okay, also das Formen der öffentlichen Meinung als zentraler Spielinhalt, verkleidet in einem Aufbaustrategiespiel. Ist es so der Kern von Tropico?
Das ist tatsächlich der Kern. Es wurde jetzt nochmal in dem Teil auch verstärkt versucht, nochmal so Dinge drumherum zu schälen. Zum Beispiel, es gibt mal wieder Krieg und Militär in dem Spiel, aber das ist derart unterentwickelt, dass ich alles immer versucht habe, jeder Konfliktsituation, jedem Krieg aus dem Weg zu gehen. Das muss man sich so vorstellen. In der Frühzeit des Spiels kommt es zu einem Konflikt, den man nur zu 50% vermeiden kann. Und zwar muss man die Unabhängigkeit von der britischen Krone erklären. Also man beginnt jedes Aufbauspiel in der Sandbox damit, dass man eigentlich abhängig ist von der britischen Krone. Und die sagen einem so, hey, mach mal das und das und bau das und das und dann verlängern wir dein Mandat. Aber irgendwann kannst du die Zustimmung der Revolutionären so steigern, dass du sagst, jetzt erkläre ich die Unabhängigkeit. Und dann kannst du dich entscheiden, $15.000 zu zahlen. Dann akzeptiert die Krone deine Unabhängigkeit und du schreitest in die nächste Epoche fort. Oder du erklärst denen den Krieg. Und das habe ich dann gemacht, einfach mal aus Neugier, wie das aussieht in dem Spiel. Und das war, also der Aufbau, der Spannungsaufbau war bedeutender, als was dann rausgekommen ist. Also da lief dann plötzlich ein Timer von, keine Ahnung, 1000 Tagen oder so. Und dann kam auch so eine Nachricht von der Krone, so ja, jetzt geben wir dir noch ein bisschen Zeit, um über deine Fehler nachzudenken. Und dann kommt unser mächtiges Militär und wird auf deiner Insel einmarschieren und alles plätten so. Das wirst du richtig bereuen. Und da ging mir dann der Puls, weil ich ja auch nicht nochmal von vorne anfangen wollte, habe dann angefangen, Wachtürme zu errichten. Ich habe Forts gebaut und da sprang sofort 100 Jahre Erfahrung mit Age of Empires und Empire Earth und all diesem Kram an. Ich habe mich da eingebunkert, wie blöde. Und dann ploppten, als dann der Krieg begann, plötzlich so 5 Rotgardisten auf meiner Insel auf. Und die liefen in ganz, ganz schlechter Manier, liefen die zu so einer Plantage von mir und schossen dort mit ihren Karabinern drauf. Und dann gingen automatisch losgeschickt von meinem Fort 10 Soldaten zu denen in die grobe Richtung, begannen dann auch auf die zu schießen. Und dann gab es einen kurzen Kampf und dann war es vorbei. Also diese Gefechte, da kann man nicht eingreifen, die passieren vollautomatisch. Die Soldaten fangen quasi Gegner ab. Und die Animationen sind echt derart minimalistisch und teilweise auch buggy, dass man da gar nicht ranzoomen möchte. Da möchte man sich eher wegdrehen und sagen, meldet euch, wenn es vorbei ist. Also wirklich, ich bin niemand, der sagt, Grafik ist das Allerwichtigste in einem Videospiel. Aber da war es echt so, dass ich mir dachte, also dieses Feature war fast wie so ein Afterthought, wie so ein Nachgedanke irgendwie so noch so reingepackt so. Also darauf kann man sehr gut verzichten in dem Spiel.
Generell, wenn du es gerade sagst, habe ich den Eindruck, dass das Spiel optisch jetzt ein bisschen in der Zeit stehen geblieben ist. Also ich würde es aus der Ferne bei so einem Screenshot das nicht unbedingt für ein Spiel aus dem Jahr 2019 halten. Das wirkt ein bisschen, weiß gar nicht, wie ich es beschreiben würde, simpel.
Ja, so als wäre das noch so eine Pre-Alpha oder keine Ahnung, so ein früher, weiß ich nicht, also es fehlt irgendwie noch was und auf der höchsten Entwicklung, also auf der höchsten Detailstufe oder anders gesagt, wenn ich ganz weit rauszoome, dann geht das ja noch, also dann sieht das schon irgendwie schick aus und die Gebäude sind auch relativ bunt und haben so einen gewissen Flair, aber wenn man ranzoomt und wirklich mal schaut, wie die Leute aussehen und wie die sich in den Straßen bewegen, also das ist wirklich nicht schön so, also das macht man dann auch nicht und die Straßen wirken ohnehin auch sehr, sehr leer, auch wenn da 500 und mehr Leute auf der Insel wohnen, du siehst viel, viel weniger Menschen auf der Straße.
Der Wuselfaktor fehlt.
Der Wuselfaktor fehlt, das ist wirklich traurig. Wer hier regelmäßig reinhört, der wird ja auch mitbekommen haben, ich habe jetzt schon so Spiele wie Foundation gespielt oder Dawn of Man beim letzten Mal und das sind alles so Aufbausimulationen, in denen wenigstens so ein bisschen was passiert und wo man auch mal ein bisschen zuschauen kann, was ich persönlich immer sehr gerne habe, diesen Terrarium-Effekt. Den präge ich jetzt als Begriff. Ich versuche das hier schon die ganze Zeit einzuführen.
Aber das ist in dem der Wuselfaktor. Du musst doch kein Terrarium-Effekt finden für ein Wort, das bereits etabliert ist.
Doch. Und das ist halt, fehlt in dem Spiel halt total. Also man kann halt hingucken, aber oft laufen die Leute wirklich nur von A nach B und da findet überhaupt kein Austausch unterwegs statt. Und das ist halt nicht schön. Also da fehlt mir direkt was. Mhm. Das ist was ich mir in solchen Spielen eigentlich immer erhoffe.
Gibt es sowas wie Ereignisse, Dinge, die halt so passieren in der Spielwelt, Katastrophen, irgendwelche Zufallsereignisse, sowas?
Ja, also es gibt mal ein Erdbeben, dann wackelt halt der Bildschirm ein bisschen und dann sind manche Gebäude beschädigt, aber das ist überhaupt nicht spektakulär grafisch. Also das ist halt, also da kannst du immer noch auf der vierfachen Spielgeschwindigkeit lassen und halt am Ende gucken, was du reparieren musst, mal wieder. Aber es gab auch Feuer, also es brechen auch Feuer aus tatsächlich, allerdings auch völlig unspektakulär. Also es sieht nicht sonderlich schön oder toll aus und die Feuer können auch nicht auf andere Gebäude überschlagen. Das heißt, im Zweifelsfall lässt du es einfach abbrennen und baust das Gebäude neu. Also auch das, diese Naturkatastrophen waren zumindest in den Spieldurchläufen, die ich hatte, völlig zu vernachlässigen und nichts, womit du wirklich rechnen musst.
Boah, das klingt alles relativ zweckmäßig. Wie ist denn das? Und sorry, dass ich da so eher so willkürlich Dinge abfrage, aber irgendwie kann ich mir auch noch ganz gar nicht so richtig einen Reim um Tropico 6 machen. Was ist denn das für eine Welt, in der du dein Inselimperium aufbaust? Du hast erstens erwähnt, das sind verschiedene Inseln und das ist neu, das musst du mir genauer erklären. Zweitens interessiert mich, ob das Zufallswelten sind oder ob die vorgebaut sind.
Also die Welten sind immer so sehr stark karibisch, tropisch angehaucht. Also die Inseln werden sich da in der Hinsicht immer sehr ähneln. Du kannst, wenn du die Sandbox-Modus, das ist eigentlich Herz des Spiels, also das freie Spiel, wenn du das machst, kannst du auch ein bisschen einstellen, dass es ein bisschen winterlicher aussehen soll. Aber im Grunde sind es immer so tropische Klimazoneninseln, die dann im Grunde auch mehr oder weniger immer relativ gleich aussehen. Von diesem allgemeinen Flair. Die Inseln selbst, also die Strukturen, ob das eher bergige Inseln sind, eher große, kleine Inseln, das kann man sich alles wunderbar selber einstellen. Also dieser Editor, diese Voreinstellungen sind extrem reichhaltig und komplex. Da kann man viel machen. Wenn man das nicht möchte, kann man auch, ich glaube, aus 30 vorgenerierten Karten auswählen und die bieten sehr viel Abwechslung. Diese mehreren Inseln, die ich da angesprochen habe als neues Feature, die kann man sich so vorstellen, es gibt dann immer eine Hauptinsel, auf der beginnt das Spiel und drumherum, auch schon sichtbar, also das muss man nicht erkunden, in unmittelbarer Nähe befinden sich noch andere Inseln und das sind dann eigentlich immer so Rohstoffinseln, also Inseln, auf denen zum Beispiel Kakao besonders gut anwachsen würde, auf denen es viel Gold gibt und dann besteht so ein bisschen die Herausforderung im Spielverlauf, die so logistisch zu erschließen. Also Straßen dorthin zu bauen, Brücken dorthin zu bauen, Häfen zu bauen, ist, finde ich, ganz nett, aber jetzt glaube ich auch kein Spielelement, wo man wirklich vor einer riesigen Herausforderung steht. Es ist einfach so eine Bereicherung, dass man eben nicht nur auf der Hauptinsel baut, sondern auch ab und zu mal nach links und rechts und oben und unten schauen kann. Und genau, das ist so der Umfang. Also was allein die Inseln an Auswahlmöglichkeiten angeht, da gibt es wirklich viel. Und wenn man diesen Zufallsgenerator benutzt, um sich die eben selber zu basteln, da findet man eigentlich immer wieder eine Insel, wo man denkt, ach schön, hier probiere ich mal mein Glück.
Ist das generell angenehm, in diesem Spiel sich Gedanken drum zu machen, was wohin gehört? Ist jede neue Insel für dich eine Art Geografie-Puzzle oder Stadtplanungspuzzle, wo du dir überlegen kannst, okay, hier kommt Landwirtschaft hin, hier lasse ich Wohnblöcke entstehen und es ist letztendlich egal, wie die Inseln aussehen?
Also das Problem ist so ein bisschen, was ich auch schade finde, wenn du ein neues Spiel beginnst, dann hast du direkt schon deinen Palast platziert. Also das ist quasi dein Zuhause von deinem Präsidententypen und auch schon einige wenige Wellblechhütten und Transportgebäude und so. Also der Grundstock an Gebäuden steht, das sind einige wenige und drumherum beginnst du dann deine Stadt zu bauen. Die wird irgendwann wirklich sehr, sehr groß, vor allem wenn du auch Farmen unterbringen musst und Plantagen und Fabriken und all das. Dann musst du früher oder später die komplette Insel bebauen, aber eine richtige Inselplanung, zumindest mir, war das das nicht so richtig möglich, weil ich auch ständig den Blick hatte auf die Anforderungen der vielen Parteien und der Fraktionen und immer gucken musste, wo kriege ich denn jetzt noch das und das hingestellt? Das war so ein bisschen das Problem. Also das ist auch was, was mir persönlich nicht so gut gefällt, aber das ist halt dann reine Geschmackssache. Ich mag es lieber, wenn wirklich ich bei Null anfangen kann, wie bei einem Anno, wo der Kontor steht und ich dann wirklich so mir überlegen kann, okay, hier ziehe ich jetzt meine erste Straße, das wird die Hauptstraße, da baue ich die Siedlung hin und da kommt Landwirtschaft hin und. Und das geht in Tropico nicht. Also da bist du viel mehr damit beschäftigt zu überlegen, wo ist denn überhaupt noch Platz für irgendwas, was gerade angefragt wird.
Okay. Und diese ganzen Bedürfnisse der verschiedenen Fraktionen, deiner Einwohnerschaft, die sind so der rote Faden, der dich beschäftigt, das Spiel über.
Genau, weil die sind eben gekoppelt an die Beliebtheit im Volk und das ist eben dieser wichtige Faktor. Natürlich kannst du auch schauen, dass du so spielst, dass du möglichst gut wirtschaftest, dass du immer möglichst viel Geld einnimmst, aber viel Geld bringt dir halt am Ende nichts, wenn du nicht wiedergewählt wirst. Und deswegen ist das halt immer automatisch dann eine oberste Priorität. Und das muss man halt mögen. Das ist halt, ich persönlich bevorzuge es dann eher so ein freies Spiel, wo ich wenig von außen reingeredet bekomme und wirklich selber bauen kann und mir selber überlegen kann, wie meine Inselwelt aussehen soll. Aber das ist dann eben auch nicht das richtige Spiel, weil Tropico, das ist ja die Idee quasi, dass du dieser Präsident bist und dass du immer alles versuchen musst, an der Macht zu bleiben. Und das kann halt manchmal auch bedeuten, dass du einen Inselstaat errichtest, der dir optisch oder so gar nicht gefällt, aber es ist alles zweckmäßig.
Ja, was hast denn du für schmutzige, dubiose Möglichkeiten, an der Macht zu bleiben? Was ich weiß, ist, dass man auch Wahlen einfach absagen kann. Es gibt wohl auch irgendwie ein Schweizer Bankkonto und sicherlich auch noch andere so Graubereiche. Was gibt denn das Spiel daher?
Also tatsächlich relativ viele Werkzeuge stehen einem da zur Verfügung. Also ich sprach ja schon davon, man kann Anführer von Fraktionen, die einen nicht sonderlich mögen, die kann man umbringen oder bestechen. Man kann dann natürlich auf einer ganz normalen Art und Weise schauen, wenn man zum Beispiel sich auf eine Fraktion konzentrieren möchte und die Wahl nähert sich, dass man dann alles auf eine Karte setzt und zum Beispiel Gebäude abreißt, die eine andere Fraktion gut findet und diesen neuen Bauplatz auffüllt mit Gebäuden, die der einen Fraktion gut gefallen, der man möglichst gut gefallen möchte. Also ich hatte dann den Fall, dass ich vor einer Wahl mich entschieden habe, die Geistlichen zu unterstützen, damit die mich unterstützen und toll finden und habe dann kurzerhand alle Militärgebäude abgerissen und quasi mir ist mit den Militaristen völlig verscherzt, aber dort überall dann Kapellen errichtet und Kliniken und Kirchen und all das. Und das hat tatsächlich was gebracht. Die Leute fanden das dann ganz toll. Es gibt aber auch die Möglichkeit, und das finde ich so Momente, wo der Humor von Tropico für mich dann nicht mehr funktioniert und von der versuchten Satire zu so einem, ja, zu so einer relativen Geschmacklosigkeit wird. Zum Beispiel kann man dann auch Irrenanstalten errichten und dort Persönlichkeiten aus der Politik abliefern und die dann Pillen schlucken lassen, dass die quasi ihre politische Orientierung verlieren und quasi dann werden die dort umerzogen. Und das sind so Momente, wo ich mir dann denke, so, da hört der Tropico-Humor für mich auf zu funktionieren und verliert sich eben in so einer Geschmacklosigkeit. Also es gibt wirklich Momente im Spiel, die finde ich, die haben eine starke Aussage und dann spielen ja auch die Entwickler so ein bisschen. Also du kannst dann zum Beispiel sogenannte Ethno-Slums errichten und die haben im Beschreibungstext stehen, die locken besonders viele Touristen an. Und das ist natürlich ein beißender Kommentar auf so Katastrophentourismus. Ja. Und das funktioniert irgendwie, weil wenn es Satire ist, das muss immer mit einer Aussage verbunden sein, sonst ist es keine Satire und das funktioniert halt dort. Aber wenn du halt einfach nur eine Irrenanstalt errichtest, wo du halt dann Leute abliefern kannst, das ist halt keine Satire, sondern das ist ein Spiel mit einer Vergangenheit, die es halt tatsächlich gegeben hat. Und das ist, finde ich dann persönlich für mich, so eine Grenze, die da überschritten wird, die nicht mehr Satire, sondern geschmacklos ist. Und das ist so ein Ding, so, na, das hat halt keinen Spaß gemacht. So.
Gibt es ein Element von Rebellion oder Bürgerkrieg?
Genau, also tatsächlich, wenn Leute sehr unzufrieden sind, dann gehen sie auf die Straße und protestieren, dann kannst du mit denen verhandeln und sagen, hey, ihr geht jetzt von der Straße runter und zurück zu euren Arbeitsplätzen und ich verspreche euch in den nächsten 2 Jahren die und die und die Gebäude zu errichten. Wenn man das nicht einhält, erinnern die sich auch daran, dann werden die noch wütender und wählen allen erst recht nicht mehr. Es gibt aber auch Momente, wenn bestimmte Fraktionen zum Beispiel zu lange benachteiligt werden oder zu lange nicht von dir gehört werden, dann fangen die an, ihre Möglichkeiten spielen zu lassen. Also zum Beispiel Kapitalisten, wenn die merken, du magst überhaupt nicht und wenn du keine der Anforderungen von denen mal erfüllst, dann erhöhen sie die Preise von allen Gebäuden, die du so kaufen und bauen kannst. Und dort versuchen sie sich dann quasi so Gehör zu verschaffen. Und das ist, finde ich, ganz spannend, weil das eben passt und die spielen dort ihre Stärken aus. Aber am Ende des Tages auch was mich nur davon abhält, die schönste Inselstadt der Welt zu errichten, was eigentlich mein wichtigstes Ziel für mich persönlich in solchen Spielen ist. Und deswegen fand ich das dann irgendwann ein bisschen nervig, weil das dann einfach nur noch gestört hat.
Witzig irgendwie, wie das Spiel sich da irgendwie positionieren will. Was gibt es denn so an an Zielen, auf die man hinarbeiten kann. Einfach nur an der Macht bleiben ist ja langweilig. Gibt es irgendeine Karotte, die dich dazu bringt, das Inselimperium wirklich cool aufzubauen?
Ja, also es gibt so einen Faktor wie Inselschönheit so, aber der ist halt nur wichtig für den Tourismus und eher so untergeordnet. Also, dass du Gebäude baust und die so schön zusammenkomponierst, dass es auch schöne Landstriche ergeben. Ein viel wichtigeres Ziel, habe ich festgestellt, ist, zwischen den einzelnen Epochen sich zu bewegen. Also, du hast dann diese Art Zwischenziele. Ich erwähnte ja schon, wenn du in der ersten Zeit bist, in dieser Kolonialzeit, ist dein wichtigstes Ziel, unabhängig zu werden. Und das sind quasi, du musst dann versuchen, die Revolutionären zu nähren und dass die sich quasi immer lauter machen und dass sie irgendwann sagen, hey, wir erklären uns jetzt für unabhängig. In den späteren Epochen geht es dann darum, zum Beispiel Bündnisse mit Supermächten zu schließen und sich quasi bei denen einzuschleimen und mit denen viel Handel zu treiben. Es gibt immer so diese Zwischenziele, die einen dann motivieren, weiterzumachen. Aber das oberste Ziel ist über allem, und daran muss man eben immer denken, die Beliebtheit. Und danach muss man sich immer richten. Das ist der wichtigste Faktor.
Aber nicht irgendwie so ein Weltwunder bauen oder sowas. Und ist denn der Unterschied zwischen so einer Stadtstadt in der ersten Epoche und der fertigen Stadt, wenn du richtig viele Spielstunden reingesteckt hast, ist das cool? Ist es ein dramatischer Unterschied? Denkt man da, wow, ich bin weit gekommen?
Ja, also das Stadtbild verändert sich wirklich drastisch. Also nicht nur optisch, wenn man mal aufgestiegen ist, dass dann die Straßen anders aussehen oder einige der Gebäude. Aber vor allem auch die Industriezweige zum Beispiel, die verändern sich halt maßgeblich. Also während man am Anfang meinetwegen noch Rum verkauft und Zuckerplantagen überall stehen hat oder Baumwolle, hat man halt später so Offshore-Unternehmen im Ausland, die für ein Geld einnehmen oder Universitäten rumstehen oder Highschools errichtet man. Also das Stadtbild verändert sich dramatisch und eben auch die Ressourcen, die man verarbeiten kann. Also das Spiel wird dann tatsächlich immer, immer komplexer. Und das macht auch Spaß. Also man hat lange nicht alles gesehen, wenn man nur ein paar Stunden gespielt hat oder auch nur in den ersten beiden Epochen waren. Da kommen echt noch viele Dinge und man hat dann auch wirklich viel zu tun. Also manchmal habe ich mich auch minutenlang durch solche Übersichtsmenüs geklickt und versucht zu verstehen, wer ist gerade arbeitslos, welche Bildungsschicht ist gerade unterversorgt mit Jobs, haben alle Leute wirklich ein Zuhause. Da gibt es schon wirklich viel zu tun. Und je länger das Spiel dauert, desto komplexer wird das. Das macht schon Spaß. Also man hat wirklich da immer irgendwie Dinge im Blick, um die man sich kümmern muss.
Die Supermächte, also Ostblock und die Amis, das ist ja auch ein Szenario des Spiels, die kalte Kriegphase. Spielen die eine große Rolle? Haben die einen großen Einfluss aufs Spiel oder kann man diesen Faktor ignorieren?
Also die heißen auch mal Achsenmächten, Alliierte, wenn man dann zum Beispiel im Weltkrieg noch ist. Also das hängt von der Epoche ab. Aber die sind fest geknüpft an bestimmte Missionen, damit man eben voranschreiten kann. Dann eben, wenn man während der Weltkriege ist, ist quasi die Aufgabe, dass man sich entscheiden muss, ist man auf der Seite der Achsenmächte oder auf der Seite der Alliierten. Und das macht man dadurch deutlich, dass man zum Beispiel deren Botschaften regelmäßig besucht, dass man mit denen explizit Handel treibt und die anderen eher vernachlässigt. Und so kann man sich bei denen dann quasi einschleimen und in der Gunst aufsteigen. Manchmal erklären sie einem auch den Krieg und dann kommt es eben zu diesen sehr unangenehmen Konfliktsituationen, die ich schon beschrieben habe, wo es einfach keinen Spaß macht, Krieg zu führen, weil das einfach ja unterentwickelt ist, dieser Bereich des Spiels, aber auch nur ganz selten. Also es lässt sich vermeiden. Und das ist eigentlich die einzige Rolle, die so spielen, also die externen Interessenten quasi. Auch ein Faktor, den man eben immer zufriedenstellen muss.
Ich weiß nicht, ein bisschen bin ich etwas schockiert, dass das Spiel sich vor allen Dingen ums Zufriedenstellen von Fraktionen dreht. Ich hatte gedacht, es ist eher so eine Omnipotenz-Aufbaustrategie-Geschichte mit so ein bisschen im Augenzwinkern und jede Menge Diktator-Klischees, siehe dieser eine Film, diese Komödie mit dem Schauspieler, der Borat gemacht hat.
Heißt er nicht sogar der Diktator?
Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber sowas habe ich erwartet. Aber das ist jetzt vor allen Dingen das Micromanaging von Bedürfnissen verschiedener Fraktionen. Das schreckt mich ein bisschen ab. Es gab da nämlich mal so ein Spiel vor einigen Jahren, das hieß Urban Empire. Das war ein Versuch, das auch mal zu machen. Das hat versucht, Politik, Gemeindepolitik zu simulieren. Und da hat man vor allen Dingen zwar auch Straßenzüge geplant und Stadtviertel geschaffen, aber es war weniger als ein Aufbauspiel, als vielmehr ein Lobbyismus- und Politikspiel, wo letztendlich Entscheidungen auch durch einen Gemeinderat durch mussten und wo man dann eben Lobbyarbeit betrieben hat und Politik. Und das war im Konzept eine super coole Idee und in der Ausführung ganz schön trocken und irgendwie nicht gerade intuitiv. Tappt Tropico da in eine ähnliche Richtung? Fühlt sich das für dich auch so ein bisschen an?
Also ich finde das Spiel vor allem, also bei meiner persönlichen Spielerfahrung irgendwie zu einfach. Also ich hatte nie das Gefühl, dass ich alle Werkzeuge benutzen muss, um die Leute auf meine Seite zu ziehen. Also ich habe selten wirklich gedacht, jetzt müsste ich wirklich mal dringend jemanden umbringen gezielt oder jemanden bestechen, weil es gibt da halt beispielsweise, wie gesagt, diese Reden, die man halten kann vor den Wahlen. Und wenn man da einfach mal ein bisschen nachdenkt und überlegt, was fehlt den Leuten gerade und dann denen einfach das verspricht, dann bringt das meistens 20-30 Prozentpunkte Zustimmung und das reißt einen dann rum. Und im Notfall verhängt man eben das Kriegsrecht und dann wird die Wahl eben verschoben oder ganz abgesagt. Also es gibt da so viele Möglichkeiten, dieses Wohlgefallen zu erhöhen und auch diese Anforderungen der Fraktionen. Das sind ja, wie gesagt, immer nur so Wünsche wie, ja, du kriegst von uns 5 Zustimmungen als Punkte, wenn du irgendwie einen Zeitungsladen errichtest. Und das sind halt so Ausgaben, die du normalerweise relativ easy erbringen kannst. Und das ist dann keine große Schwierigkeit.
Andere Aufbauspiele machen das ja, um dem Spieler so eine Art Tutorial zukommen zu lassen, dass dann immer jemand sagt, oh, wir brauchen jetzt aber einen Marktplatz, hoi, der Bäcker braucht jetzt aber auch mehr Getreide und sowas. Ist es bei dem Spiel auch eher so als Tutorial zu verstehen, was sie von dir wollen?
Nee, also ich glaube, das ist schon so die zentrale Spielidee. Mhm. Es gibt manchmal noch diesen Penultimo, den habe ich noch gar nicht erwähnt. Das ist so ein, ach Gott, so ein für mich sehr nerviger Sidekick so von dem El Presidente und der ist quasi nochmal ein Auftragsgeber, aber der hat keine Gewalt über dich im Sinne von, du musst ihn zufriedenstellen, sondern seine Aufgaben, habe ich das Gefühl, die sind tatsächlich so ein bisschen lenkend und richtungsweisend. Mhm. Also der sagt dann zum Beispiel, hey, die Leute in deiner Stadt sind echt nicht glücklich, bau doch mal irgendwie in den nächsten 4 Jahren 15 neue Gebäude, die mit Spaß zu tun haben, also Tavernen oder ein Zirkus oder so. Und das sind so Aufgaben, da passiert nicht viel, wenn du es nicht machst, aber die geben dir so ein bisschen eine Richtung und lenken dich noch zusätzlich so ein bisschen. Aber also furchtbar nervig vorgelesen von so einem Typen, der halt so eine quengelige Stimme hat und dann in der deutschen Sprachausgabe mit so einem ganz schlechten Akzent. Also ganz schlimm. Und zum anderen, das wollte ich noch sagen, das ist halt natürlich auch so eine Perspektive, es kommt drauf an, mit wem du darüber sprichst. Also ich habe halt als Hintergrund, dass ich vor allem sehr gerne Aufbausimulationen spiele, in denen ich in Ruhe gelassen werde und in denen ich schauen kann, dass ich mir selber eine wunderschöne Stadt errichte. Ich habe auch Spaß an dem Humor in großen Teilen von Tropico und an der Tatsache, dass man da mal ungewöhnlicherweise sich an diese Wertschätzung orientieren muss und an der Gunst der Leute. Aber am Ende des Tages will ich halt in Ruhe meine Sachen bauen und in Ruhe eine Siedlung errichten, die mir gefällt und die gut funktioniert. Und das ist halt da gar nicht möglich. Und das ist ja auch nichts, also keine Kritik, sondern nur für meinen persönlichen Spielstil ist es halt nicht perfekt.
Ist das so ein Störfaktor, was das Spiel dann regelmäßig von dir verlangt? Passiert das so oft, dass du unterbrochen wirst in deinem eigenen Gameplay durch solche Bittsteller?
Also ich sag mal, ich habe in großen Teilen das Spiel auf 4-facher Geschwindigkeit durchlaufen lassen. Und da habe ich so, sage ich mal, alle 2 Minuten eine Anfrage bekommen. Hm. Also die sind sehr, sehr regelmäßig. Genau.
Ja, schade. Ich habe auch irgendwie ein bisschen was anderes vorgestellt, obwohl ich es noch nicht gespielt habe. Ich hatte das Gefühl, das Spiel ist eher ein klassisches Aufbauspiel mit so einer, ja, mit so einem lustigen Überbau und ein bisschen einem anarchistischen Spaß daran, so der Bösewicht zu sein, aber mit einem Augenzwinkern. Kann man denn wirklich einen wirklichen Bösewicht spielen oder ist es dann im Herzen immer noch irgendwie, bist du immer ein Guter, egal wie arschig du dich anstellst?
Also, boah, ich glaube, das ginge schon. Also, wenn du zum Beispiel dich konzentrierst auf, wenn du immer die Militaristen zufriedenstellen willst, dann errichtest du viele Schutztürme beispielsweise, die die Freiheit deiner Bewohner als so einen Zufriedenheitsfaktor einschränken und sie überwachen. Und du kannst in der Verfassung zum Beispiel auch festschreiben, dass Kinder zum Beispiel arbeiten sollen. Das sind alles so Dinge, die würde man ja dann wohl als böse verstehen. Aber in der Spielwelt sagt dann niemand, du bist der Böse oder dass dir wie bei Black and White früher dann plötzlich so Hörner wachsen oder so. Also das passiert dann nicht. Das ist halt dann alles mit so einem, das ist möglich, so kannst du spielen und meistens hat es auch Nachteile. Also wenn du eben Kinder auch arbeiten lässt, dann sinkt auch in allen deinen Industriebetrieben die Effektivität, weil du dann eben denkst, okay, da sind Kinder, die können eben nicht so gut schwer körperlich arbeiten wie Erwachsene. Also das hat dann schon Folgen. Das ist schon ganz cool, dass es dann nicht so karikatiert überböse möglich ist. So, das ist ganz schön. Eine Sache, die wir noch gar nicht erwähnt haben und die würde ich jetzt gerne noch mal ganz kurz ansprechen, ist, es gibt ja tatsächlich auch eine Art Kampagne oder so eine Art Story-Mission. Die sind also wirklich nicht, glaube ich, Zentrum des Spiels. Da steht wirklich dieser aufbaufreies Spielding im Vordergrund. Deswegen ist auch gut, dass wir darüber so viel gesprochen haben. Aber die will ich nicht unerwähnt lassen, weil die echt eine ganz andere Art von Tropico-Erlebnis bieten. Und zwar gibt es da rund 15 Missionen und die erzählen so als Story-Überbau einzelne Geschichten aus dem Leben von El Presidente. So quasi, sie sind so rückblickend gemacht, so dass man so sagt, so hier, das ist die Anekdote, wie ich zum Beispiel Gold in Kokosnüsse gesteckt habe und die dann ins Ausland geschmuggelt habe. Und dann spielt man das tatsächlich nach, diese nicht zusammenhängt. Man wählt dann zum Beispiel diese Kokosnussgeschichte aus und hat dann schon eine kleine Siedlung und muss dann zum Beispiel ein Goldbergwerk errichten und dann Kokosplantagen und das dann irgendwie verbinden. Also da sind so ganz nette Mechanismen und so ganz nette Aufgaben, die man in dem Hauptspiel gar nicht hat und die da dem so ein bisschen Witz noch geben, was es in dem Hauptspiel nicht so gibt. Oder in einer anderen Geschichte muss man Schwerkriminelle für die Amerikaner in der eigenen Siedlung entdecken und festnehmen und ins Ausland deportieren und sowas. Also das sind so Spielmechanismen, die geben, die sind noch mehr zielführender, also da wird noch mehr in dein Spielverhalten eingegriffen. Hat mir dementsprechend auch noch weniger Spaß gemacht, aber der Humor war halt dann doch ganz nett. Also, dass du halt dann da wirklich mal so siehst, wie sie da mit den Spielmechaniken spielen, um eben diese Goldkokosnüsse herzustellen und so. Das ist schon ganz witzig, aber ich glaube, die meiste Zeit wird man im freien Spiel tatsächlich verbringen.
Okay. Ja, komisch. Dass da, ist Tropico vielleicht auch einfach ein bisschen aus der Zeit gefallen? Wenn ich mir überlege, dass man da auch einige moralisch echt harte Entscheidungen treffen muss oder halt grenzwertige Entscheidungen. Und wir hatten vor nicht allzu langer Zeit ein Frostpunk, das diese Entscheidung halt ganz anders in Szene gesetzt hat, sondern als Notlösung, als eine Gemeinde, die mit dem Rücken an der Wand steht und die dadurch ums Überleben kämpft und gezwungen ist, Kinder arbeiten zu schicken oder eben Schwerkranke relativ schnell von ihrem Leid zu befreien, ohne dass sie Gemeinschaft auf der Tasche sitzen. Und dann sind die, da haben diese düsteren Entscheidungen halt echt Wirkung gezeigt, weil das alles eine sehr erbarmungslose, schonungslose, düstere Geschichte war. Und hier erzählst du sehr ähnliche Geschichten, aber das alles ist halt immer noch das lustige Tropico mit dem lustigen Diktator. Ist es vielleicht auch einfach ein Relikt einer etwas unschuldigeren Videospielvergangenheit? Die Reihe ist ja schon reichlich alt.
Ja, das ist wirklich ein spannendes Thema, aber das habe ich auch lange nachgedacht und ich denke da immer noch drüber nach. Du sagst ganz richtig, Frostpunk hat auf dem Papier ganz ähnliche Features, aber die Rahmung und die Inszenierung dort ist eine gänzlich andere. Da wirst du ja, du hast ja alles schon gesagt, da wirst du konfrontiert mit deinen Entscheidungen und dann auch mit so kleinen Bildchen darüber aufgeklärt, dass das jetzt wirklich eine Entscheidung war, über die du nachdenken solltest. Und dann versus Tropico 6, wo du mit einem Mausklick befehlen kannst, dass die Einwohner in den Baracken gestapelt werden sollen bis zur Decke, damit noch mehr Leute reinpassen. So. Das sind halt Features, die du da per Mausklick machst. Und ich verstehe halt dann ehrlich gesagt Menschen nicht, die sagen, das ist doch lustig, weil das ist halt dann, da gibt es dann keinen Aspekt mehr, den man auch als Satire bezeichnen könnte, wie zum Beispiel bei diesen Ethnoslums, da verstehe ich schon die Botschaft, das ist, da habe ich ja sogar drüber geschmunzelt, weil das ist eigentlich furchtbar, was man da macht, aber es hat eine Aussage und es funktioniert, weil man eben ganz genau weiß, das ist eine Anspielung auf diesen Rucksacktourismus, auf diesen Katastrophentourismus. Ja. Aber dann hast du wieder diese Irrenanstalt, wo du Leute wegsperren kannst und umerziehen kannst und damit bist du bei einem Vokabular, das ganz weit weg von Spaß und Satire ist. Und das wird halt in Tests und in Auseinandersetzungen mit diesem Spiel quasi kaum angesprochen. Also ich habe keinen Test in Deutschland gelesen, wo das mal thematisiert wird und gesagt wird, sag mal, was spielen wir denn da eigentlich? Könnte man das nicht mal ein bisschen hinterfragen? Im Gegenteil, diese Figur des El Presidente, die wird ja richtig benutzt, um Texte zu eröffnen als Gag oder die wird von der PR ja selber benutzt.
Ja, genau.
Also der deutsche PR-Sprecher, der verkleidete sich beim letzten Tropico als dieser El Presidente und trat in Videos auf. Und das ist so, und das fanden alle ganz toll und witzig. Und das ist sowas, wo ich denke, sag mal, also denk doch mal ganz kurz darüber nach, dass das, was ihr da eigentlich macht. So. Und ich will da ja auch niemanden den Spaß dran rauben. Ich frage das eher in Richtung der Entwickler und der Journalisten und Kritiker, ob es sich nicht lohnen würde, da mal genauer hinzugucken und allein schon die Frage zu stellen, warum hinterfragt das denn eigentlich keiner? Warum kaufen wir das denn als Satire ab, wenn das in vielen Teilen, in meinen Augen, eigentlich eine Geschmackslosigkeit ist?
Ist es einfach vielleicht ein Versagen der Autoren des Spiels? Hätte man das mit einem gewissen Fingerspitzengefühl, mit ein paar guten Autoren und Game Designern, denen das vielleicht deutlich klarer ist, dass man hier bissig eine Satire macht, wie es GTA beispielsweise tut, hätte man das retten können? Oder ist es einfach in der gesamten Konstruktion irgendwie eine schief zusammengebaute Spielidee, die so einfach nicht funktioniert, zumindest von ihrer Wirkung her, als lustiges Diktatorspiel?
Also wenn ich mir so Dinge wie die Irrenanstalt angucke, dann finde ich, dann fehlt da zum einen irgendein Faktor, der die Leute sensibilisieren könnte. Also da gab es sicherlich niemanden, der gesagt hat, da ist quasi alles dran problematisch, was nur problematisch sein kann. Auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, dass dann gar nicht weit genug gedacht wird, zum Beispiel, um nochmal zu diesem Beispiel der Ethnoslums zu kommen. Was du dort machst, ist, du errichtest quasi, du gibst Baugelände her, um eine Ansammlung von Wellblechhütten zu errichten, in der laut Beschreibungstext arme, mittellose Leute wohnen, die ungebildet sind und die keinen Job haben. Und dort gehen Touristen hin. So. Aber in dem Spiel gibt es unabhängig davon eine Mechanik, wenn du Einwohner hast, die zu weit von ihrem Zuhause weg sind, um arbeiten zu müssen oder die einfach keine Unterkunft haben, dann errichten die von alleine Wellblechhütten. Und da sind quasi ganz organisch Ethno-Slums oder Slums oder Ghettos, die quasi durch deinen fehlenden Führungsstil oder durch deine schlechte Stadtplanung entstehen. Aber die kannst du nicht zu Touristenzielen machen. Und das wäre eigentlich eine viel spannendere Spielherausforderung gewesen, wenn du dann in die Zwickmühle kommst. Ich möchte Geld verdienen mit Ethno-Slums, aber eigentlich besetzen die wertvollen Bauplatz, den ich für andere Gebäude bräuchte. Wie gehe ich jetzt damit um? Und wenn du einfach mal so weiterdenken würdest, würdest du daraus ein viel spannenderes Spielprinzip und Spielfeature machen, als einfach nur zu sagen, Ethno-Slum ist ein Gebäudetyp, den pflanze ich einfach hin und dann kommen Touristen. Und das sind so Dinge, wo ich mir denke, da hätte man noch viel weiter gehen können. Und ich glaube, da wurde einfach nicht so drüber nachgedacht. Oder also ich kann mir das auch natürlich jetzt nicht erklären, aber auch in der Hinsicht, wo es gut gemacht wird, denke ich mir, das hätte noch besser gehen können.
Ja. Es ist letztendlich ein klassisches Spiel mit einem neuen Anstrich. Eben mit diesem Diktator-Anzug.
Ja.
Was spielt denn das Schweizer Konto für eine Rolle? Ich weiß, dass dein Diktator eins haben kann.
Genau, das ist noch so ein Feature, das können wir auch noch ganz kurz anreißen. Es gibt da als ganz neue Person im Spiel den sogenannten Broker, ein schmieriger Typ, der dir regelmäßig anbietet, entweder Geld beiseite zu schaffen oder das beiseite geschaffene Geld dafür zu benutzen, Blaupausen für Gebäude zu kaufen oder irgendwie Technologien freizuschalten, die du erst erforschen müsstest. Und das ist quasi auch nochmal ein Feature, das das Spiel ein bisschen interessanter machen soll, aber ich persönlich habe den in meinen Spieldurchläufen quasi nie benutzt, weil ich nie in der Situation war, dass ich dachte, ich muss jetzt ganz, ganz dringend einen neuen Arbeitsmodus für mein Krankenhaus erforschen oder so ein Kram. Das war für mich nie notwendig.
Ich bin da gerade völlig entsetzt. Ich habe gedacht, das Schweizer Bankkonto dient dazu, dem El-Presidente das Leben schöner zu machen. So Pablo Escobar-mäßig, Nilpferde eigenen Zoo.
Ja, sie haben ja schon mehr damit gemacht. Also wenn ich das richtig im Kopf habe, im Vorgängerspiel war das ja wirklich nur ein Highscore-Wert. So. Aber jetzt kann man das ja als Währung wenigstens auch noch benutzen und sagen, ich kaufe mir davon Dinge. Ja. Aber also das ist...
Aber das fürs Gemeinwohl auszugeben, das ist ja designmäßig ein... völlig neben dem Ziel.
Das ist halt eine Abkürzung. Ne?
Ja. Es ist praktisch wie eine super... eine super Währung, aber fügt sich ins normale Gameplay ein. Ich habe gedacht, da lauert so eine Art Metaspiel.
Nö. Okay. Nö, da eine Enttäuschung.
Ist denn Tropico 6 für dich generell ein bisschen eine Enttäuschung? Es wirkt so.
Ja, aber auch da, also ich muss das nochmal betonen, kann ich ja gar nicht oft genug sagen. Für mich persönlich war es auf jeden Fall eine Enttäuschung. Das Spiel kostet, glaube ich, 60€, also Vollpreistitel. Würde ich nicht nochmal dafür ausgeben, aber das war auch was ich schon so ein bisschen absehen konnte. Ich war trotzdem sehr neugierig darauf, wie es mir gefallen würde. Hatte auch so ein bisschen Spaß damit, weil manchmal funktionierte Humor. Ich finde es auch ganz spannend, mal sich eben nach diesem Wahlgusto zu richten und zu schauen, dass die Leute einen mögen. Aber am Ende des Tages gibt es so viele Faktoren, die mir meinen persönlichen Aufbaugeschmack einfach da nicht reinpassen. Also, dass du immer von außen motiviert bist, Dinge zu tun, dass du quasi eigentlich nie deinen eigenen Inselstaat erschaffst, sondern das, was du auf dem Bildschirm siehst, immer das Ergebnis von Kompromissen ist, immer das Ergebnis von erfüllten Anforderungen und dann du nur ganz wenig Spielraum hast, um zu sagen, jetzt habe ich aber mal Lust, das und das zu errichten. So. Weil es hat immer Auswirkungen und manchmal nervt es dann einfach, wenn du sagst, du möchtest dich aber jetzt so und so konzentrieren, aber das würde bedeuten, dass diese Partei, die gerade für dich so wichtig ist, dich nicht mehr unterstützen würde und dann wird dir das quasi verwehrt. Und klar, das ist auf der einen Seite der Reiz von einem Tropico-Spiel, dass es diese externen Faktoren gibt. Aber für mich persönlich ist es halt was so gar nicht das ist, was ich von einem Aufbauspiel möchte. Aber genau, deswegen würde ich persönlich auch sagen, nicht mein Spiel, aber ich sehe sehr, sehr gut daran, was Leute daran gut finden, wenn sie eben auf solche Dinge stehen.
Für welchen Spielertypen ist ein Tropico was?
Ja. Also definitiv nicht für Leute, die eine Hardcore-Wirtschaftssimulation wollen. Das ist nämlich dafür viel zu oberflächlich. Du musst dich um keine Warenkreisläufe in dem Sinne kümmern, sondern es reicht, wenn du eine Ziegenfarm errichtest für Milch und die direkt nebendran eine Molkerei propfst. Der Rest wird dann erledigt von den Leuten. Also die beliefern die gegenseitig, die fahren die Dinge zum Hafen, die exportieren automatisch. Da musst du nichts mehr machen. Ich glaube, das ist... für Menschen, die vor allem mit dem Humor von Tropico was anfangen können, lustig, weil sowas Vergleichbares gibt es ja eigentlich nicht, dass du diese, in Anführungszeichen, charismatische Präsidentengestalt hast, die diese Insel für dich lenkt und leitet und dann da so ein bisschen Spielerei mit der Verfassung machen kannst. Aber auch das, also es fällt mir schwer, das für die Leute zu empfehlen, weil ich eben so große Probleme mit diesem Humor habe, der halt in Teilen für mich einfach nicht funktioniert, sondern nur geschmacklos ist. Also ich weiß nicht, ich tue mich schwer, dieses Spiel weiter zu empfehlen. Auch wenn ich, wie gesagt, ich verstehe schon, wem das Spaß macht, aber ich würde, glaube ich, krieg das kaum über die Lippen zu sagen, hier Tropico 6, kauft euch das oder so. Also ich finde das sehr schwierig.
Okay. Aber mein Gott, das wird dann, werden unsere Zuhörer dann ja auch selber wissen, wenn sie zum Beispiel kein Problem mit diesem Humor haben, dann haben sie ja ihren Gradmesser selbst eingebaut und dann haben sie vielleicht eher ein Interesse an Tropico und können sie es vielleicht anschauen.
Genau, also ich wäre auch super, also mich würde das wirklich interessieren, wenn wir im Anklang an diese Folge im Forum mal ein bisschen darüber sprechen würden und wenn ihr mal da schreiben würdet, was euch eigentlich in dieser Serie so Spaß macht oder auch speziell am sechsten Teil, weil ich habe da jetzt mich sehr lange mit beschäftigt und für mich entdeckt, was mir gefällt und was mir nicht gefällt, aber mich würde mal interessieren, wie Leute das begründen, die da wirklich viel Spaß mit haben, was ihnen daran so Spaß macht.
Ja. Also, von meiner Seite
habe
ich jetzt
dachtest
eigentlich
du, okay.
keine weiteren Fragen, alles cool.
Ja, dann haben wir es mal wieder vergeigt, ein weiteres Mal die Abmoderation gegen die Wand gefahren. Das ist doch geil, jetzt nehme ich den Zug, der schon zum Stoppen gekommen ist. Also das war die Wertschätzung mit Tropico. Ich bin, wie gesagt, sehr gespannt, was ihr da draußen zu diesem Spiel sagt. Meine Meinung habe ich jetzt versucht darzulegen und zu begründen. Vielen Dank, Sebastian, fürs Fragen stellen. Auch wenn es dieses Mal heute ein Spiel war, das mir persönlich nicht so viel Spaß gemacht hat. Aber so ist das nun mal bei Spielen. Manchen gefällt es, manchmal nicht. Es ist das Gleiche wie mit Burgern und Pommes auch. So, und damit auf Wiedersehen, bis bald mal wieder. Und war schön, Sebastian. Danke dir.
Ja, aber gerne doch. Auf Wiederhören.
Tschüss.